Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Christian Schaufelberger. Ich habe gedacht, ich fange gerade an, mit mich selber vorzustellen. Dann habe ich es hinter mir und dann kann ich nachher über unseren wunderbaren Gott reden. Ich bin Christian Schaufelberger. Ich komme aus dem Zürcher Oberland, aus einem Nachbardorf, wo der Dani Mühlenthaler aufgewachsen ist. Und ich habe mit dem Dani zusammen an der STH Theologie studiert. Er war immer ein bisschen weiter als ich. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich studiere jetzt an der Uni Zürich. Ich werde dann einmal reformierter Pfarrer und darum hat es mich noch an die Uni verschlagen, nach meinem Studium an der STH. Ich bin, was gibt es zu sagen zu mir, ich bin ein grosser Fan von Musik. Ich habe unglaublich gerne Musik. Ich muss ehrlich sagen, es ist also so ein schönes Lied und so wunderbare Übersetzung. Es hat mich mega berührt, muss ich sagen. So wirklich gedacht, wow, es hat mich richtig, richtig berührt. Danke vielmals für den Worship. Ich bin ein grosser Fan von Musik, mache selber auch Musik in einer Band und bin darum, ich muss es zugeben, auch ein bisschen müde heute Morgen. Und zwar, ich bin gestern Nacht erst um 4 Uhr ins Bett gekommen. Wir haben noch ein Konzert gehabt. Und ja, habe dann heute Morgen meine Predigt noch üben müssen. Bin darum auch ein bisschen früh aufgestanden. Und ja, darum entschuldigt, falls ich mal ein bisschen geine auf der Bühne oder ein bisschen glasige Äugle habe. Stellt euch einfach meine Augen ein bisschen grösser vor, als sie jetzt sind. Ja, das ist, glaube ich, alles. Ich habe noch eine tolle Familie, einen grossen Bruder, eine Mami, einen Papi. Die lohnen sich auch zum Kennenlernen, sind aber nicht da heute Morgen. Das Thema vom heutigen Morgen ist, es ist ein bisschen ein Etikettenschwindel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe am Dani geschrieben, über was ich gerne möchte predigen. Und habe gesagt, das Thema, das ich darüber predigen möchte, ist, warum lässt Gott uns leiden? Und dann hat er gesagt, oh, Krigi, mach das nicht. Letzte Woche war der Benny Keller da und hat predigt über Klage. Und jetzt kommst du schon wieder so schwer und mach doch etwas anderes. Und ich habe es halt schon vorbereitet. Aber was ich noch ändern konnte, ist der Titel. Und darum heisst die Predigt die Hoffnung, die uns durch schwere Zeiten trägt. Ist doch viel besser, oder? Ist viel einfacher. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte von zwei Kollegen von mir, die gute Freunde sind. Und ich habe mir auf dem Weg dann überlegt, wie kann ich die nennen? Oder ich kann die ja nicht beim Namen nennen, gerade weil ich gesehen habe, ihr ladet eure Predigt aufs Internet drauf. Und darum nenne ich die, es ist mir nicht besser in den Sinn gekommen, ich nenne sie David und Jonathan, weil das auch gute Freunde sind aus der Bibel. Ist das okay? Sie heißen nicht so, aber wir probieren es. Also, der David hat mit mir und dem Dani an der STH studiert. Und der David ist ein Berner, ein leidenschaftlicher Typ, der Dani weiss wahrscheinlich schon, wer es ist. Und er ist ein riesen Fan von Indien, von diesem Land. Oder? Wer von euch schon mal in Indien gewesen? Strecke dir auf. Ich bin auch 6 Monate von meinem Leben in Indien gewesen. Ich habe es schrecklich gefunden. Wirklich, also ich habe es fast nicht vertreten. Ich war überfordert mit dem Verkehr, mit all diesen Sprachen, mit diesen Leuten. Ich bin dort angegangen, weil ich gedacht habe, ich könne diesen Leuten etwas weitergeben. Ich bin als kleiner Bub, also als Bub nach dem Gymi, habe ich gedacht, ah, ich mache so einen Sozialeinsatz und bringe diesen Leuten irgendetwas. Und ich habe selber gemerkt, ui, nein, in diesem Land, ich gehe völlig unter, ich brauche Hilfe, ich kann denen gar nicht helfen. Ja. Und der Kollege, eben der, David, der ist riesig Fan von Indien. Und ich habe ihn getroffen im Theologiestudium und habe mit ihm angefangen über Indien zu reden. Und er hat gesagt, ja, wir sind nicht im gleichen Land gewesen. Ich bin so begeistert von dem Indien und du findest es so blöd. Komm, wir gehen miteinander dort hin. Und ich zeige dir, wie man in Indien, wie man das geniesst. Und dann sind wir dort hingegangen und haben 3 Wochen Ferien gemacht zusammen in Indien. Noch mit 3 anderen jungen Männern. Und es war wirklich schön gewesen. Ich habe von dem David, dass er wirklich lernen konnte, wie man Indien geniessen kann. Und einer, der mit auf Indien gekommen ist, mit uns, war eben der Jonathan. Und der war ein ganz besonderer Typ. Der war einfach ein bisschen anders als wir alle. Wir anderen haben das Leben ein bisschen lockerer genommen. Wir haben gefunden, wir wollen das Land ein bisschen kennenlernen. Und der war wirklich so ein richtig, richtig frommer Typ. Vielleicht kennt ihr das, oder? Wenn du so jemanden triffst, du hast das Gefühl, also der kann fast nicht genug bekommen von Betten und Lobpreisen. Und jeden Morgen, wenn du aufwachst, er liegt schon nicht mehr im Bett, hat schon stille Zeit gemacht, ist schon am Betten gewesen. So ein Typ war das gewesen. Noch ein paar Beispiele, wo das ans Licht gekommen ist, wie fromm der eigentlich ist in Indien. Wir wollten so einen Tempel anschauen von den Sikh. Also es ist so eine Religion, so eine Mischung aus Hinduismus und Islam, die es dort gibt. Und dann wollten wir in den Tempel gehen. Und ich dachte, ja, ist schon ein bisschen heikel, oder, da in diesem Land, wo doch auch einiges an komischem Zeug passiert. Aber wir wollen sehen, wie das dort aussieht. und sind dort reingegangen. Und der Jonathan hat gesagt, sicher nicht, in diesen Tempel gehe ich nicht, ich gehöre zu Jesus, in diesen komischen Ort da gehe ich nicht, ich diene nur, ich muss nicht in eine andere Kirche als die von Jesus Christus. Und hat gewartet, draußen vor dem Tempel. Wir sind dann nicht reingegangen, dann haben sie noch wollen, dass wir uns vor ihrem heiligen Buch verneigen, das haben wir dann auch nicht gemacht. Wir sind da ein bisschen durchgelaufen, haben die schönen Mosaik angeschaut und sind wieder raus. Und er hat draußen gewartet und gesagt, nein, da gehe ich nicht hin. Das ist so eine Babylon-Geschichte, oder? Von den Leuten, die sich dort verneigen vor dem Götzenbild. Und er war einer von denen. Ich sicher nicht. Oder eine andere Geschichte, wir waren mal in einem Restaurant und hatten dort einen Tibeter gehabt. Und Tibeter in Indien verdienen sehr wenig Geld oder die werden dort reingeschifft als billige Arbeitskräfte. Und ihm hat der Tibeter so leid da, dass er, und er war so ein freundlicher gewesen, der Tibeter, die Bedienung. Und dann hat er ihm 2000 Rupies geschenkt, das sind wie viel ist das? Ein Haufen. Ich bin ein bisschen zu müde zum Rechnen. 2000 Rupies sind, Entschuldigung, 20 Franken? Okay, dann ist es nicht so viel. Aber für die Verhältnisse von ihnen ist es ein Haufen gewesen. Der ist auf jeden Fall schier zu den Schuhen ausgefallen, wenn er das gesehen hat. Und so ist der Jonathan drauf gewesen, oder? Das ist so ein Typ gewesen, der ist durch das Indien gelaufen und hat das Gefühl gehabt, der verbreitet wirklich Liebe und Segen überall, wo er ist. Und das war letzten Januar gewesen, also vor einem Jahr, wo wir dort waren. Und da komme ich etwa im Sommer ein Telefon über von dem David, also vom Freund von dem Jonathan. Und der sagt mir, du, der ist gestorben. Bei einem Autounfall. In Amerika war er in der Ferien mit seiner Freundin. Sie ist auf eine Kreuzung zugefahren, ein Auto hineingefahren und er ist gestorben. Seine Freundin nebendran gesessen, beide Beine gebrochen, aber hat überlebt. Und hat miterleben, wie ihr Freund stirbt. Und der David, der beste Freund von dem Jonathan, hat mir gesagt, du, ich habe so Probleme mit dem Gott. Ich habe wirklich Probleme mit Gott. Ich habe immer gefunden, ja, das, also mir passiert das nicht. Aber jetzt, als ich das erlebt habe, frage ich mich nicht, ob es Gott gibt. Ich bin aufgewachsen mit dem Glauben und das ist für mich klar. Aber ich weiß nicht, ob der Gott gut ist. Meint es der Gott wirklich gut mit mir? Warum? Warum lässt er mich so leiden, mein bester Freund, wo ich gedacht habe, ich würde mal der Götti von seinen Kindern. Und ich gedacht habe, wir haben zusammen eine Zukunft, wir begegnen uns immer wieder in unserem Leben, sind zusammen unterwegs im Glauben. Der ist jetzt gestorben, der ist weg. Und auf so eine brutale Art und Weise, verlobt ist er gewesen mit dieser Frau, hat sein Hochzeit geplant und gestorben. Und ich habe nicht gewusst, was ich meinem Freund sagen soll in dieser Situation. Ich habe gemerkt, ja, du, ich habe dir keine Antwort darauf. Warum Gott uns manchmal leiden lässt, hast du das Gefühl? Oder? Er könnte uns ja helfen, aber warum macht er das? Und es hat mich mega gestresst. Es hat mich mega gestresst, dass ich nichts zu sagen gewusst habe. Die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich meistens einen Haufen zu erzählen weiss. Und in dieser Situation habe ich einfach gemerkt, ich weiss nicht, was zu sagen. Und ich möchte das Thema mit euch heute Morgen anschauen und ich kann euch versprechen, es bleibt nicht immer traurig. Das ist wirklich so. Es wird irgendwann einen Grund zum Loben geben. Aber am Anfang ist es ja wirklich ziemlich dunkel. Warum lässt Gott uns manchmal in der Scheisse hocken, hat man das Gefühl, obwohl er uns könnte helfen? Und das ist die Frage, wo wir an die Bibel herantragen und sagen, vielleicht hat uns die Bibel eine Antwort auf die Frage. Und wenn wir ganz vor anfangen, in der Bibel, dann merken wir, die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Die wird dort so indirekt behandelt. Und zwar haben wir die Frage gestellt, wer ist eigentlich die Schuld? Wer ist eigentlich die Schuld an dem ganzen Schlamassel, der da auf der Erde ab und zu abgeht? Und die Bibel steht ganz klar am Anfang, Gott ist es nicht. Gott ist es nicht. Bei der Schöpfungsgeschichte, bei diesen Schöpfungstagen, wo immer steht, Gott schafft das Licht und die Finsternis am Schluss von jedem Tag, gibt es so einen Vers vom Lob, wo man sagt, und es ist sehr gut gewesen, es ist gut gewesen. Gott hat die Welt gemacht als ein wunderbarer, als ein super Ort. Und ich glaube, das erleben wir immer wieder, oder? Dass wir gerade im Frühling, dass wir aufstehen, aus dem Fenster schauen und Gott können loben. Meine Mami ist so eine, die macht das fast ein bisschen exzessiv für meinen Geschmack. Wenn wir sind gehen wandern, dann hat sie angefangen zu juchzen und weiss nicht. Und es ist einfach immer, und ich als Bub habe es immer leicht peinlich gefunden. Aber verständlich, muss ich sagen, verständlich. Ich habe die Berge auch schön gefunden. Ich habe mich auch gefreut, wenn wir ein Heidelbeerenfeld, ein unabgeerntes irgendwo gefunden haben und gemerkt haben, wow, entdeckter Tisch vor unserer Nase. Wunderbar, ein Grund zum Loben. Und das ist der Anfang, so fängt die Bibel an, oder? Die Bibel fängt an mit dem Lob. Gott macht die Welt und der Autor, der das beschreibt, der sagt einfach, es ist amazing, es ist grossartig, der Garten ist super, die Flüsse, die sich da durchziehen, man kann sich's vorstellen, oder? Ein Traum, wunderschön. Und das erleben wir heute ja auch noch ab und zu. Aber wir kennen die andere Seite. Und wenn wir die Geschichte am Anfang der Bibel weiterlesen, dann merken wir, geändert hat sich's, wo Gott angefangen hat, Menschen zu machen. Dort ist es dann langsam ein bisschen komplizierter geworden. Die Geschichte von Adam und Eva im Garten, die Frucht, die sie nicht hätten essen sollen und trotzdem davon gegessen haben und alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Ich konnte das nie als Kind nie nachvollziehen. Warum? Warum machen die das, oder? Ich habe immer gedacht, ich würde das sicher nicht machen. Warum essen die? Ich meine, dann ist es noch eine Frucht. Ich meine, ich habe nie ein Problem gehabt, um auf Früchte und Gemüse zu verzichten. Das ist so eine unsinnige Aktion, die so viele Konsequenzen hat. Warum machen die das? Und wenn man die Geschichte ein bisschen genau liest, dann merkt man, es geht ja eigentlich gar nicht um die Frucht, oder? Es geht um etwas ganz anderes. Die Schlange in der Paradiesgeschichte, die erklärt das. Sie sagt, Eva, wenn du von dieser Frucht isst, dann bist du so wie Gott. Dann kannst du so sein wie Gott. Und das ist das, wo die Menschen, und ich habe das Gefühl, das ist das, wo uns Menschen heute auch immer noch föppeln. So, wir sind zwar an der Spitze von der Schöpfung, oder? Wir können wahnsinnig viel, aber es gibt immer noch eine Etage weiter oben. Gott hat uns eingesetzt als Verwalter auf die Erde, so beschreibt es die Bibel. Gott hat gesagt, ich will ein Ebenbild machen, jemand, der die Erde beherrscht, der die Erde verwaltet, ein Minister, Leute, die sich um das kümmern, oder? Und das sind wir Menschen. Gott hat gesagt, hey, ihr alle, oder, habt den Auftrag, um die Welt zu verwalten, ich habe sie gemacht, ich gebe sie euch Hand. Ihr steht an der Spitze von der Schöpfung. Aber vergesst nicht, ich bin noch der Big Boss. Eine Etage weiter oben. Und das hat die Menschen von Anfang an genervt. Und ich glaube, das nervt auch uns ab und zu, auf jeden Fall mich, wenn ich merke, hey, ich bin nicht ganz frei. Ich bin jemandem Rechenschaft schuldig für das, was ich mache. Ich bin eigentlich ein Angestellter, oder? Ich stehe da auf der Welt und habe einen Job. Gott hat gesagt, verwalte die Erde, bring sie zum Blühen, schaff Frieden, bist ein guter Verwalter von dieser Erde. An meiner Stelle bis mein Ebenbild. Und das ist mühsam. Ein Angestellter sein ist nicht immer einfach. Ich bin in einer Kirche angestellt und wenn man dort hat man auch Chefs, Kirchenpflege, Pfarrer. Die sagen manchmal, mach das und es gefällt einem nicht immer. Und der Mensch ist mit Gott genau gleich gegangen. Und sie haben keine Lust gehabt, um sich unterordnen und haben gedacht, wenn ich von dieser Frucht essen kann, dann ist das Problem gelöst, oder? Die Schlange hat es uns versprochen, dann sind ihr so wie Gott kein Chef mehr. Party in the house. Und dann machen sie das. Und im Text, der nachher folgt in der Schöpfungsgeschichte, lesen wir das erste Mal vom Leid, das auf die Welt gekommen ist. Das erste Mal wird es unangenehm auf der Erde. Und ich lese euch den Text vor. Man sagt dem, der Schöpfungsfluch, der Fluch, der nach der Sünde der Menschen über die ganze Welt gekommen ist. Genesis 3, Vers 14 bis 21. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, die Adam und Eva verführt hat. Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich will Feindschaft setzen zwischen dich und die Frau und zwischen deinen Samen und ihre Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, sollst du unter Mühen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, und er wird über dich herrschen. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot, iss nicht davon. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er tragen, und es soll das Kraut, und du sollst das Kraut vom Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Bis du wieder zur Erde kommst, von der du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Da haben wir die Konsequenzen aufgeschrieben in dem uralten Text. Kinder, die unter Schmerzen geboren werden. Da siehst schon andeutet, kaputte Beziehungen. Oder Gott sagt zu der Frau, du wirst dich, es wird dich nach deinem Mann verlangen, er wird aber über dich herrschen. Ihr werdet füreinander irgendwie, passt es wie nicht mehr zusammen. Es ist nicht mehr einfach. Eine Beziehung ist nicht mehr einfach so etwas, das nebenbei läuft. Es braucht einen Haufen Bütz. Das ist nicht mehr jetzt einfach etwas, das so easy funktioniert. Und auch die Arbeit, oder? Die Arbeit wird unangenehm. Es ist nicht mehr ein Gärtnern, wie das beschrieben ist im Garten Eden. Ein Pflücken, vielleicht ein bisschen Bäumchen zurechtschneiden, so stelle ich mir das vor. Sondern Ackerboden, Hacken, Steine rausnehmen, pflügen. Es ist Bützen. Und es ist nicht mehr so, ja, es ist nicht mehr so entspannt wie am Anfang. Und so ist das Leid. So ist das Leid auf die Erde gekommen. Nicht, weil es Gott hat wollen, sondern weil die Menschen die Ordnung nicht akzeptieren wollen, die Gott auf die Erde, für die Erde gemacht hat. Und es ist ganz spannend, dass die Konsequenzen von dieser Sünde, oder? Jetzt kann man sagen, ja, der Mensch hat es auf eine Art und Weise verdient, dass er manchmal ein bisschen drunter kommt, weil er ja einen Haufen Fehler macht. Aber an diesem Text sieht man die Konsequenzen dieser Sünde. Die sind viel weiter. Du kannst nicht mehr einfach sagen, du hast es verdient, dass du leidest, weil du selber ein Sünder bist. Sondern das ist, die ganze Welt fängt sich an zu verändern. Am Schluss von dem Text steht, dass Gott zwei Schafe tötet, um für Adam und Eva Kleider zu machen, um ihre Sünde zu bedecken. Oder du merkst, wie plötzlich die Schöpfung ist auch beteiligt an diesen Fehlern. Die Schafe müssen sterben, um sozusagen die Sünde von Adam und Eva zu bedecken, dass sie nicht mehr nackt rumrennen. Die ganze Schöpfung wird verändert. Es gibt plötzlich, es sind nicht nur die Menschen, oder? Die das abbekommen, sondern der Mensch als Verwalter. Und das, ich glaube, das kennen wir auch aus dem alltäglichen Leben. Oder? Wenn der Chef von einer Firma Mist baut, dann leiden alle darunter. Und wenn Politiker nicht gut für ihr Volk sorgen, dann hat das Konsequenzen für das ganze Land. Und genau so ist es auch in der Bibel, so ist es genau auch beim Menschen. Wenn wir Menschen Fehler machen, als Herrscher über diese Welt, das beeinflusst alles. Und wenn man so ein bisschen voraus schaut, wenn man Zeitung liest, merkt man, wir haben es noch nicht gelernt, wie man ein guter Verwalter ist von dieser Welt. Wir haben immer noch einen Haufen Probleme und produzieren einiges an Leid auf dieser Welt. Und das ist die Geschichte, wo uns die Bibel erzählt, wie das Leid in die Welt gekommen ist. Das Leid ist an den Mensch gekoppelt, als Handeln vom Mensch. Und wenn wir dann sagen, warum lässt Gott uns so leiden, dann ist die erste Antwort, wo es die Anfangsgeschichte der Bibel gibt, Gott lässt uns nicht einfach leiden, sondern wir selber machen uns das Leben schwer. Wir selber, unsere Vorfahren, haben angefangen, Gott ungehorsam zu werden. Und die Konsequenz davon ist, dass ein Haufen Leid passiert auf dieser Welt. Und das ist jetzt ein bisschen brutal. Aber in dieser Geschichte von dem Freund, der im Autounfall gestorben ist, da sieht man auch, es sind zwei Menschen, die mit dem Auto ineinander reingefahren sind. Es ist nicht Gott, der für den Tod verantwortlich ist, sondern es sind wir Menschen mit unserer Macht. Oder? Wir haben unglaublich viel Macht. Wir können Autos machen, wo ich habe letztens gelesen, was da ein neuer Königsegg 400 km/h fahren könnte. Also, das sind Waffen auf vier Rädchen. Oder? Wir haben das Potenzial, zum brutal gefährliches Zeug zu bauen. Und oft haben wir nicht den Grip, um zu überlegen, wie wir mit dem umgehen. Und genau das ist das Problem dieser Welt. Und Gott hat, ich würde sagen, könnte jetzt ja auf verschiedene Arten auf das reagieren. Wenn man in der Bibel liest, oder Gott ist es nicht, es scheint ihm nicht egal zu sein, dass es mit der Welt nicht immer gut funktioniert. Das Leid von uns Menschen, das Leid von der Schöpfung, das quält ihn. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass Gott sagt, ja, es war ein netter Versuch gewesen mit dieser Schöpfung. Hat jetzt nicht so geklappt. Es war nicht alles easy gewesen. Die Welt geht auch kaputt, oder? Wir merken den Klimawandel und so. Wir wissen nicht, wie wir das sehen. Ja, wir merken, wir haben einen Haufen Einfluss. Die Welt geht langsam, wird zerstört. Und Gott könnte sagen, ach, ich lasse es doch sein. Ich lasse die Welt hinter mir. Vielleicht mache ich eine neue Schöpfung, ein Paralleluniversum irgendwo nebendran und probiere dort nochmal anzufangen. Könnt ihr sagen? Oder ihr könnt sagen, oh, die Menschen, oder? Die Verwalter von dieser Schöpfung, die sind verantwortlich für so viel Leid. Ich setze die einfach ab. Ein neues Kader, oder? Wir machen ein neues Kader in unserer Firma und dann funktioniert das schon wieder gut. Und erstaunlicherweise geht Gott keinen von diesen beiden Wegen. Wir sind immer noch da, wir Menschen. Wir sind immer noch die Chefin von dieser Schöpfung. von Gott eingesetzt. Er hat uns das Zepter nicht aus der Hand genommen. Und da stellt sich die Frage, ja, wird es dann irgendwann besser? Ist das jetzt einfach der Zustand, unfähige Chefin in der Firma für alle Ewigkeit? Und da kommt die gute Botschaft, das Evangelium vom Neuen Testament ins Spiel und auch die Bibelstelle, die der Matthias am Anfang vorgelesen hat. Da wird es hoffnungsvoll, dass wir verkünden können, Gott hat uns nicht hocken lassen in unserem Leid. Er ist selber, und jetzt wird es richtig, richtig verrückt, er ist selber Mensch geworden, um unseren Job zu erfüllen. Er ist selber ein Mensch geworden, zum Verwalter von dieser Welt zu sein, oder? Gott wird Mensch und sagt, ach, ich sehe, die Menschen bringen das nicht ganz zustande, aber ich komme jetzt als Mensch auf die Erde und ich bin der gute Verwalter, wo eigentlich ihr alle, wo eigentlich all die Menschen, die Adam hätte sollen sein. Und es ist mega spannend, oder? Jesus kommt auf die Erde als Mensch gewordener Gott und lebt so, wie wir Menschen hätten sollen leben. Und was passiert? Was passiert mit der Welt um Jesus herum? Alles Leid verschwindet langsam. Blinde sehen wieder, Kranke werden gesund. Leute am Rand der Gesellschaft werden wieder integriert. Oder die Konsequenzen von dieser Sünde verschwinden. Um Jesus herum, wo er ist, in Galiläa, passieren Zeichen und Wunder und es bricht der erste Frieden aus. Oder? Es ist sagenhaft, wo man wie sieht, wow, wenn es einen Menschen gibt, der so lebt, wie Gott das möchte, dann wird die Welt wieder zu einem Garten Eden, zu einem wunderschönen Ort, ohne Leid. Und um Jesus herum ist dann nicht mehr die Frage, warum lässt Gott das zu? Die ist dort nicht präsent, sondern die Leute loben Gott und sagen, wow, Gott, du bist so gross. Es ist wieder der Anfangszustand von dem Garten. Es ist wieder die Situation von meiner Mami, wo gehypt ist, die sich freut, dass es so schön ist auf dieser Welt, dass es so viel zu geniessen gibt. Und das ist unsere Hoffnung als Christen, wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dass er dann da unten bleibt bei uns und ein für alle Mal der Verwalter von dieser Welt wird. Das ist das, was die Stelle aus Offenbarung 21 davor redet. Von dem Jesus, der kommt auf die Erde und der ganzen Erde den Frieden bringt. Für immer. Nicht nur in Galiläa, nicht nur für 3-4 Jahre von seiner Wirkungszeit, sondern für immer und ewig. Kein Leid, keine Tränen. Eine neue Welt, die geschaffen wird. Eine Welt vom Frieden. Und ich lese euch den Text vor. Es ist ein Text, den ich mir selber immer wieder auch ja, selber lese, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich weiss, hey, dort hin geht es. Das ist eigentlich die Hoffnung, wo ich darauf zulebe. Oder? Da steht Offenbarung 21, Vers 1-5, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine mächtige Stimme vom Thron her, die sprach, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, ist mit ihnen. Und jetzt wird es richtig schön. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das ist die Hoffnung, die uns durch schwere Zeiten durchtreibt. Eines Tages ist es vorbei. Eines Tages ist das Leid weg. Und das können wir diesen Sachen sagen in unserem Leben, die uns quälen. Wir können sagen, ja, ein paar Jahre geht es mir schlecht, aber das geht vorbei. Ich werde dich überleben. Ich werde das Leid überleben. Eines Tages werde ich meinen Freund wiedersehen, der gestorben ist. Und wir werden zurückschauen und sagen, ja, es war schön in Indien. Es war krass, wie das geendet hat. Aber jetzt sind wir da, für alle Ewigkeit, an einem Ort ohne Schmerz und ohne Leid. Und das ist, glaube ich, der grösste Trost. Der Paulus beschreibt die Situation mit einer Geburt. Er sagt, bei einer Geburt, ich kann das nicht so gut nachvollziehen, aber meine Schwägerin ist jetzt gerade schwanger und sie hat auch schon mächtig Angst davor. Bei einer Geburt sind ein Haufen Schmerzen im Spiel. Das macht wahrscheinlich den wenigsten Frauen wirklich Spass. Aber das, was nachher auf dich wartet, Wenn du dein Kind in der Hand hast, kannst du sagen, ein neues Leben. Ein neues Leben ist entstanden. Ich darf mich um das Leben kümmern. Ich darf das Kind erziehen. Gott selber hat einen neuen Menschen erschaffen. Eine riesige Freude, oder? Ich bin jetzt schon, über zwei Wochen ist der Geburtstermin, ich bin jetzt schon völlig, ja, wie man daran denke, wie richtig nervös. Ich freue mich riesig auf das. Und da fallen die Schmerzen. Ich sage eben als Mann, um über das reden, ist ein bisschen schwierig, aber ich vermute, da fallen die Schmerzen von der Geburt nicht mehr wirklich ins Gewicht, wenn du nachher ein Kind in der Hand hast und kannst sagen, wow, was für ein Wunder. Und mit dem vergleicht der Paulus die Situation, wo wir im Moment drin sind. Alle unsere Schmerzen kann man vergleichen mit Geburtsschmerzen von dieser neuen Welt, die entstehen wird. Von dem neuen Himmel, der neuen Erde und all diesen Tränen, die abgewischt werden. Und die Frage, die wir heute zusammen angeschaut haben, ist auch eine Frage, die oft darüber diskutiert wird. Vielleicht, das bringe ich noch zum Abschluss, einfach so als kleinen Trick, sage ich jetzt mal. Das ist ja eine Frage, die oft darüber diskutiert wird, wenn man über den Glauben redet mit Leuten. Dann sagen sie, aber wie kann es denn einen Gott geben, wenn die Welt so voller Leid ist? Und die Antwort, die wir Christen darauf geben können, ist, eines Tages ist es vorbei. Lass Gott ein bisschen Zeit. Gott einen Vorwurf zu machen für das Leid, das er auf der Erde zulässt, ist etwa so, wie wenn du jemandem einen Vorwurf machst, dass er nichts gegen den Regen macht und der Typ ist eigentlich gerade dran, ein Haus zu bauen. Gott ist dran. Gott ist dran, das Leid zu besiegen. Ich weiss nicht genau, wieso dass es so viel Zeit braucht, aber es braucht halt ein bisschen Zeit. Vielleicht auch, weil unsere Erde an die Zeit gebunden ist und auch Gott dort einfach zack, zack, alles schwuppdiwupp anbringt. Es braucht ein bisschen Zeit. Aber du machst jemandem, der ja, gerade einen Regenschirm aufstellt, nicht einen Vorwurf, dass er nichts macht gegen den Regen, sondern Gott ist dran. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist das, was wir dieser Welt auch erzählen können. Das ist die gute Botschaft eines Tages. Wird Jesus Christus über die ganze Welt herrschen und dieser Welt den Frieden bringen. Amen.